ARD. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hamburg heute. Ich bin Tanja Richter und Andi Grote, unser Innensenator, der ist heute ganz schön ernst geworden.
Menschen, die den Hauptbahnhof benutzen und genauso Menschen, die ins Stadion gehen, haben den Anspruch, dass es dort nicht zu Gewalttaten kommt. Und es ist ein Fußballphänomen.
Ein Fußballphänomen. Das hat Andi Grote bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt. Dort hat er mit seinen Länderkollegen sowie DFB und DFL über Gewalt im Fußball diskutiert und was man dagegen machen kann. Und es sind Maßnahmen beschlossen worden. Welche, das hört ihr gleich. Außerdem sprechen wir über die Partei Die Linke. Genau, das sind die, die gerade im Umfragetief hängen und morgen eine neue Doppelspitze wählen. Und ein Hamburger möchte gerne Co-Vorsitzender der Linken werden. Der frühere Hamburger Bundestagsabgeordnete Jan van Aken. Was seiner Ansicht nach das zentrale Thema der Linken ist und warum van Aken vielleicht bald bei euch an der Tür klopft, hört ihr in dieser Hamburg-Heute-Folge vom 18. Oktober.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Also wenn ihr heute Abend in der Kneipe mal eine heftige Diskussion auslösen wollt, dann glaube ich, braucht ihr nur zu sagen, Maßnahmen gegen Gewalt im Profifußball. Denn genau darum ging es heute beim Sicherheitsgipfel in München. Dort haben sich Hamburgs Innensenator Andi Grote und seine Länderkollegen mit Vertretern von DFB und DFL zusammengesetzt. Und Oliver Wuttke, du hast dir dann die anschließende Pressekonferenz angehört. Was wurden denn da für Maßnahmen beschlossen?
Tja, das Wichtigste ist wohl, dass gegen Gewalttäter rund um Fußballspiele in Zukunft öfter und konsequenter Stadionverbote verhängt werden sollen. Und zwar nicht mehr einzeln und vereinsweise, wie das im Augenblick gelegentlich stattfindet. Ist bisher aber ein ganz schwieriges Verfahren. Nein, jetzt soll ein großer Wurf kommen, sagt Hamburgs Innensenator Andi Grote.
Ich mache das jetzt seit fast 9 Jahren. Und der Schritt, den wir heute gehen, der ist größer als alles, was wir in den vergangenen Jahren erreicht haben miteinander. Dazu gehört ganz zentral die Verständigung im Grundsatz auf eine zentrale Stadionverbotskommission, also eine für ganz Deutschland.
Und das heißt konkret, da sollen beispielsweise Schiedsrichter oder Sachverständige, möglicherweise auch Vereins- und Fanvertreter mit am Tisch sitzen und bundesweit und einheitlich in jedem einzelnen Fall entscheiden, ob Stadionverbote ausgesprochen werden und für wie lange, ob sie lokal oder bundesweit ausgesprochen werden. Das soll die Dinge vereinheitlichen, es soll Standards setzen, es soll vor allen Dingen aber auch den Vereinen die Last nehmen, möglicherweise gegen eigene Mitglieder oder gegen eigene Fans und Supporter vorgehen zu müssen. Da tun die sich bisher sehr schwer.
Wie sehen das denn DFB und DFL?
Die haben ein ganz großes Problem gehabt damit, dass Fußball überhaupt im Zusammenhang mit Gewalt genannt wird. Die sagen, Millionen Menschen freuen sich bei den Fußballspielen, kommen ins Stadion, haben ihr Vergnügen. Und jetzt reden wir hier nur über ein paar ganz wenige Gewalttäter. Das haben die versucht, sehr weit von sich wegzuschieben. Es war wohl auch eine schwierige Diskussion, die da 3 Stunden lang geführt worden ist in München. Beispielsweise über die Frage Pyrotechnik. Wie stehen denn DFB und Deutsche Fußballliga zum Thema Pyrotechnik, wollte ein Kollege wissen. Hat Hans-Joachim Watzke, den DFL-Chef, gefragt und der reagierte förmlich gereizt auf diese Frage, wo es denn hieß, da könnte ja mal eine richtige Katastrophe passieren mit dem ganzen Feuer im Stadion und darauf Watzke.
Ja, das ist ja jetzt, die Frage ist ja wieder auch sehr effektheischend. Also wir reden nicht über eine Riesenkatastrophe, aber nichtdestotrotz ist es einfach gefährlich. Und wir sind der Veranstalter und demzufolge können wir das auch nicht erlauben. Insofern ist das völlig klar. Und das hat auch mit dem eigentlichen Fußballspiel sehr wenig zu tun.
Ja, also alles, was gefährlich sein könnte, hat mit dem Fußball nichts zu tun. Das war so ein bisschen die Position der Verbandsvertreter. Aber die Politik hat da ziemlich nachgehakt. Und Andi Grote beispielsweise, wieder Hamburgs Innensenator, hat gesagt, wir haben 1200 Verletzte rund um Fußballspiele in einer Saison, 220 verletzte Polizisten jedes Jahr und 2 Millionen Einsatzstunden. Er hat gesagt, auch wenn Millionen sich vergnügen, wir haben auch Millionen von Menschen im Jahr am Hamburger Hauptbahnhof und vergleichsweise wenig Verbrechen. Und trotzdem muss man da was tun. Das war der Vergleich, den er da in München gezogen hat.
Menschen, die den Hauptbahnhof benutzen und genauso Menschen, die ins Stadion gehen, haben den Anspruch, dass es dort nicht zu Gewalttaten kommt. Und es ist ein Fußballphänomen. Es muss doch möglich sein, so wie in allen anderen Veranstaltungen auch, wie auch in allen anderen Sportveranstaltungen, dieses Thema Gewalt aus den Stadien rauszukriegen.
Und das hat Grote nicht allein so gesagt, da waren sich die Innenminister eigentlich alle einig.
Was sagen denn die Fans?
Die sehen das natürlich ein bisschen anders. Die waren auch schon angefasst, jedenfalls die Fanvereinigungen, dass sie bei diesem Treffen nicht eingeladen wurden. Das soll sich aber ändern. Es soll nämlich eine weitere Kommission geben. Da soll dauerhaft zwischen Politik und Ligen und Vereinen darüber geredet werden, wie man die Sicherheit rund um Stadien besser organisieren kann, mit technischen Mitteln, mit professionelleren Ordnern und so weiter und so fort. Und bei diesen Gesprächen, da sollen dann noch Fanvertreter mit am Tisch sein. Das hat Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, zugesichert.
Was mir wichtig ist, das ist, dass wir in der Tat dann Fanvertreter dazunehmen. Wir müssen Betroffene zu Beteiligten machen und das scheint mir ganz wichtig an dieser Stelle und deswegen bin ich froh, dass wir uns darauf verständigt haben.
In Hamburg wurde ja der Senat auch schon aufgefordert, was gegen Gewalt im Fußball zu tun. Was kommt denn da jetzt für Hamburg rum?
Ja, da gab es einen Beschluss in der Bürgerschaft und für die Vereine hier in Hamburg heißt das, in den Stadien muss womöglich nachgerüstet werden, zum Beispiel mit technischen Sicherungsmaßnahmen, mit Metalldetektoren bei HSV und St. Pauli. Also es geht immer um erste und zweite Liga und da können eventuell auf die Vereine oder die Ligen noch Kosten zukommen. Das wird sich dann aber erst bei der Arbeit dieser Kommissionen rausstellen, was da konkret für Maßstäbe gesetzt werden.
Wann beginnt denn die Kommission mit ihrer Arbeit?
Das soll jetzt wohl relativ schnell passieren. Also heute sind die Grundsteine dafür gelegt worden.
Dankeschön, Oliver. Was da morgen möglicherweise passiert, gibt's super selten. Ein Hamburger könnte nämlich Parteichef einer Bundespartei werden. Es geht um den früheren Hamburger Bundestagsabgeordneten Jan van Aken, der sich für den Vorsitz der Linken bewirbt, zusammen mit seiner Parteikollegin Ines Schwertner. Seit heute läuft der dreitägige Parteitag der Linken in Halle an der Saale. Morgen ist dann die Wahl des neuen Vorstands. Und jetzt ist der Hamburger Bewerber Jan van Aken am Telefon. Herr van Aken, Sie waren ja schon oft im Gespräch als Parteichef. Warum denn jetzt?
Naja, ich habe mir natürlich die Entwicklung der letzten Jahre in Deutschland angeguckt. Die AfD wird immer stärker, das ganze Land bewegt sich nach rechts. Und das macht mir richtig Sorgen. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich noch irgendeine Rolle spielen kann, um die Linkspartei zu stärken, damit es hier mal eine echte Opposition gibt, dann bin ich bereit. Ja, und jetzt ist es der Parteivorsitz geworden. Ich habe da richtig Lust drauf gerade.
Sie kommen ja aus Rheinbeek, leben in Hamburg auf St. Pauli. Wie viel Hamburg steckt denn in Ihrer Politik? Also wie stark hat Hamburg den Politiker Jan van Aken geprägt?
Ich glaube, ganz stark. Ich meine, ich habe ja wirklich mein Leben lang auch Politik in Hamburg gemacht. Ich habe Zivildienst im Veronienviertel gemacht. Ich habe jahrelang in St. Pauli gelebt. Und das eine ist natürlich die Weltoffenheit, das andere ist aber natürlich auch ein Umfeld, wo es irgendwie, die Stadt ist sowas von bunt. Menschen mit so vielen unterschiedlichen Sprachen und Pässen und Herkünften und Nachnamen. Ich glaube, diesen internationalen Blick auf die Dinge und diese Weltoffenheit und diese ganz klare Kante gegen Rassismus, das ist, glaube ich, Hamburg. Und das andere ist, ich meine, wir gucken einfach aufs Meer und können auch mal ein bisschen ruhig nachdenken. Das bin ich auch.
Sie sagen ja, dass die Linke auf wenige zentrale Themen setzen muss, um erfolgreich zu sein. Warum?
Ja, das ist der alte Greenpeacer in mir. Ich habe da ja eine Zeit lang gearbeitet. Im Moment ist die Linke eher schwach, hat ziemlich schlecht abgeschnitten bei den letzten Wahlen. Und da habe ich gelernt, man muss, wenn man nicht so stark ist, alle Kraft auf einen Punkt setzen. Fokus, Fokus, Fokus. Und da werden wir in den nächsten Wochen gucken, was das genau ist. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel sowas wie ein Mietendeckel. Dafür steht die Linke ja auch, das hat sie in Berlin mal in der Regierung auch durchgesetzt. Da ist für viele tausend Menschen die Miete sofort gesunken. War eine sehr gute Idee. Dann hat ein Gericht das kassiert und hat gesagt, naja, Land Berlin darf es nicht, das muss im Bund passieren. Ja, dann machen wir das jetzt eben im Bund, weil das ist so eine Forderung, die ist, glaube ich, für ganz viele Menschen gerade in Hamburg, wäre die so essentiell, dass sie keine Angst mehr haben müssen, bald aus der Wohnung rauszugehen, weil sie immer noch teurer wird. Also das wäre so eine konkrete Forderung und naja, wenn wir das morgens, Mittag, abends Mietendeckel sagen, dann werden wir das irgendwann auch gewinnen, so wie die Linke mal den Mindestlohn gewonnen hat.
Aber wie wollen Sie denn die Menschen genau davon überzeugen? Wenn Sie die Linke wählen, dann steigt die Miete nicht mehr.
Ja, wie gesagt, wir haben das schon mal geschafft als Linke. Da haben wir auch alles auf einen Punkt gesetzt. Das war der Mindestlohn damals. Und der ist gekommen, haben wir durchgesetzt. Dafür mussten wir gar nicht mitregieren. Und ich glaube, diese Stärke, die können wir auch wieder erlangen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir werden die Menschen auch dadurch davon überzeugen, dass wir direkt mit ihnen reden. Wir werden in den nächsten Wochen wirklich in ganz Deutschland an 100.000 Haustüren klopfen und einfach mal zuhören und fragen, wo drückt bei den Menschen eigentlich der Schuh. Kann sein, dass ich, Frau Richter, dass ich auch bei Ihnen irgendwie in den nächsten Tagen plötzlich vor der Haustür stehe. Und dann werde ich Sie mal fragen, wo drückt Ihr Schuh? Was wäre eigentlich Ihre Forderung, die wir denn erheben sollten?
Sagt der Hamburger Jan van Aken, der Co-Vorsitzender der Linken werden will. Dankeschön, Herr van Aken. Vielleicht habt ihr es heute Morgen mitgekriegt. Die Hamburger Straße war ja im Berufsverkehr gesperrt. Dort hatte es nachts gegen 3 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Die Polizei vermutet, dass sich zwei Männer erst ein illegales Autorennen geliefert haben. An einer roten Ampel soll der vordere Fahrer gestoppt haben. Das hat der hintere aber wohl nicht mitgekriegt und ist ihm dann ungebremst draufgekracht. Der Aufprall war so heftig, dass sich das vordere Auto sogar überschlagen hat. Der Fahrer wurde verletzt, machte sich aber trotzdem sofort aus dem Staub. Die Polizei weiß aber wohl trotzdem, wer er ist. Auch in dem anderen Auto wurde jemand verletzt. Ja, die Ermittlungen dazu laufen natürlich noch. Wenn ihr an diesem Wochenende wegfahren wollt, dann denkt dran. Auf den Autobahnen, am Flughafen und in den Bahnen, da kann ganz schön viel los sein, denn heute war ja letzter Schultag und die Herbstferien sind losgegangen. Wer nicht in den Urlaub fährt, der macht sich mit den Kindern in den nächsten Wochen vielleicht auch mal einen schönen Tag im Schwimmbad. Im Billebad in Bergedorf, da haben die Bademeisterinnen und Bademeister jetzt eine neue Helferin. Die künstliche Intelligenz heißt sie. Das sind 9 Kameras, die quasi mitgucken, was da im Becken so los ist. Ja, nach und nach soll die künstliche Intelligenz dann in allen Bäderlandbädern installiert werden. Unsere Stadtreporterin Anna Rüther, die hat sich das System heute mal angeguckt. Anna, wie können wir uns das denn vorstellen? Passt jetzt die KI auf und die Bademeister können quasi Pause machen?
Ja, das haben die vielleicht auch eine Sekunde gehofft. Nee, die bleiben schön brav am Beckenrad und gucken auch rein, gucken, was da passiert. Bloß, die haben jetzt eine Armbanduhr dazu gekriegt und zwar eine schlaue Armbanduhr, die nämlich per WLAN vernetzt ist mit den Kameras. Und die wiederum sind super schlau, die haben nämlich künstliche Intelligenz. Die gucken also, ob was Ungewöhnliches im Beckenrand passiert oder am Beckengrund oder so. Und wenn dem so sein sollte, dann gibt's ein Piepsen aufs Handgelenk und dann ist die Bademeisterin oder der Bademeister alarmiert. Es gibt ja manchmal so Situationen, das kennt man ja. Wenn du am Beckenrand stehst, dann kommt ein kleines Kind an und sagt, oh, wo kannst du mir meine Schwimmbrille besorgen? Kannst du mir hier? Oder haben wir irgendwelche Fragen? Also diese Sekunde unaufmerksam, die eine Bademeisterin ja durchaus mal sein kann, die wird von der künstlichen Intelligenz quasi mit abgedeckt. Ist einfach nur noch sicherer.
Ja, das klingt erstmal gut, aber was passiert denn, wenn ich einfach mal auf dem Rücken im Wasser treiben will oder Kinder ganz wild planschen oder so? Schlägt dann jetzt jedes Mal die KI-Alarm?
Kann schon passieren, dass so eine künstliche Intelligenz mal Fehlalarm auslöst, aber das wird seit Jahren geprobt und getestet und die KI lernt und lernt und lernt und wird täglich besser. Auch hier wird sie täglich nachjustiert und noch ein bisschen besser. Und es ist gar nicht so, dass diese KI irgendwas beobachtet und sofort Alarmstufe Rot an die Handgelenke sendet, sondern die beobachtet, findet was Ungewöhnliches, dann wird in 3 Stufen alarmiert. So nach dem Motto, geh mal schnell gucken, geh mal langsam gucken. Und ganz sicher kann da auch mal ein Fehlalarm dabei sein. Aber am Ende des Tages lieber einmal zu viel geguckt als einmal zu wenig. Also es ist einfach eine Sicherheitsstufe mehr. Fehlalarm nicht ausgeschlossen.
Okay, danke schön, Anna. Ciao.
Tschüss, tschüss.
Und habt ihr schon Pläne fürs Wochenende? Wenn nicht, dann haben wir jetzt ein paar Tipps für euch. Und dazu ist meine Kollegin Stefanie Wittgenstein bei mir.
Hallo Tanja.
Und Stefanie, vermutlich soll ich ja auch wieder ein Hinweisgeräusch erraten, richtig?
Keine Sorge, du wirst es erraten.
Das sind Pferde, eine Pferdekutsche.
Das ist eine Pferdekutsche, genau. Juhu. Richtig. So klang das ja früher hier in Hamburg, als Pferdekutschen unterwegs waren auf den Straßen und als unsere Stadtteile noch richtige Dörfer waren. Heute heißen sie ja nur noch so Eppendorf. Mhm. War früher ja ein richtiges Dorf. Und ich finde es immer total spannend, wenn man Fotos von früher sieht, Bilder von früher. Am Sonntag gibt es die Gelegenheit, auf einem der ältesten Wege Eppendorf sich das alles mal anzuschauen, wie das früher mal aussah, wie aus dem Dorf sozusagen nach und nach immer mehr ein Stadtteil geworden ist. Die Geschichtswerkstatt Eppendorf organisiert das Ganze. Treffpunkt ist am Sonntag um 15 Uhr an der St. Johanneskirche und das Ganze kostet 10 Euro.
Mhm.
Dann läuft ja das ganze Wochenende auch noch das queere Filmfestival in allen Kinos oder ganz vielen Kinos in unserer Stadt. Da laufen Dokus, Spielfilme, alles Mögliche. Unter anderem am Sonnabend nachmittags im Passagekino eine Doku zur Theatergruppe Brühwarm. Corny Littmann ist da Gründungsmitglied gewesen. Rio Reiser hat Musik gemacht, Musik beigesteuert. Und damals in den 70ern war das ein Theater, das richtig für die Rechte von Schwulen gekämpft hat. Raus aus dem Ghetto, so heißt der Film. Brühwarmes Theater und die Schwulenbewegung der 70er im Passagekino am Sonnabend um 14.30 Uhr. Und am Sonntag, klassisch Flohmarkttag, diesen Sonntag gibt es einen extra Fahrradflohmarkt.
Mhm.
Und zwar beim Haus 3 am Stadtteil Kulturzentrum in Altona kann man alles rund ums Fahrrad kaufen oder verkaufen. Neue Klinge, neuen Sattel. Ich bräuchte mal wieder ein neues Licht zum Beispiel. Das Ganze am Sonntag von 10 bis 15 Uhr in der Hospitalstraße in Altona.
Tolle Tipps. Dankeschön, Stefanie. Und damit beende ich diese Hamburg heute Woche. Hat mir viel Spaß gemacht die Tage. Ab Montag macht hier dann meine liebe Kollegin Maiken Nielsen weiter und wir hören uns dann sicherlich auch bald wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.